Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein komischer Tag für Journalisten heute. Die Ampel kreist seit Sonntagabend und gebärt eine Maus. Oder doch ein Elefanten. Alles noch immer nicht klar. Klar ist nur, dass sie es weiter miteinander versuchen wollen. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle heute Morgen in der ARD.
Was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Zusammenarbeit in der Koalition grundsätzlich in Frage stellt. Da sollten wir alle uns auch an die eigene Nase fassen, einschließlich der FDP.
Der Wille zu einem anderen Umgang ist also da. Nur ob das sich selbst an die Nase fassen auch Ergebnisse produziert, das ist eine ganz andere Frage. SPD-Politiker Ralf Stegner heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Und alle drei müssen vorkommen. Es sind drei verschiedene Parteien. Wir wollen auch nicht fusionieren. Wir sind unterschiedlich. Wir müssen es zusammenbringen. Ich glaube, das können wir viel besser, als wenn wir es mit den Konservativen machen müssten. Und wir haben das ja bei vielen Gesetzen auch schon bewiesen.
Tja, aber selbst mit den Konservativen zu GroKo-Zeiten waren die vielen berüchtigten Nachtsitzungen nach einer Nacht zumindest auch wieder zu Ende. Zeit jedenfalls für einen Zwischenstand gleich. Und Zeit auch für einen neuen Blick nach Israel, wo Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zumindest einen Schritt auf die Protestierenden zugemacht hat und die umstrittene Justizreform verschoben hat. Das sind unsere Themen in der Tag an diesem Dienstag, den 28. März 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Oh, da höre ich doch schon was rascheln.
16 Uhr, Punkt 16 Uhr. Und Gudula Geuter ist in der Leitung.
Na?
Na? Das sind Tage, an denen man es liebt, Hauptstadtkorrespondentin zu sein. Was?
Ja, absolut. Man hat viel zu telefonieren, weil man immer überlegt, ob es überhaupt sinnvoll ist, ins Programm zu gehen. Da wir auf dem Stand im Prinzip von gestern sind, ja, weil ein Koalitionsausschuss mit einer wichtigen und großen Agenda und vielen Emotionen und vielen Themen tagt und wir wissen aber nicht, was passiert.
Seit zwei Tagen tagen Sie mit einer Kurzunterbrechung. Sie mussten dann ja noch schnell noch mal in die Niederlande zur gemeinsamen Kabinettssitzung.
Ein Teil, genau. Ja. Ein Teil musste nach 19 bis 20 Stunden der Beratung.
Gestern.
Das heißt wirklich die ganze Nacht durch. Ich habe in einem Fernsehprogramm gesehen, wurde gerade schon ein Schlafforscher interviewt. hat man dann wahrscheinlich mit voller Kraft und Aufmerksamkeit den gegenüber der Niederlande ist man in Regierungskonsultationen begegnet. Ja. Und dann wurde tatsächlich ein wenig auch geschlafen. Man hat wohl heute um 9.30 Uhr statt um 9 angefangen. Und seitdem tagen sie aber wieder. Das heißt, das ist wirklich ernst.
Wobei, jetzt ist ja schon 16.02 Uhr mittlerweile. Laut Plan soll Olaf Scholz jetzt den Präsidenten von Kenia, Ruto, empfangen. Heißt, ist es schon wieder vertagt oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe von der Vertagung noch nichts gehört. Ja. Ich kann mir aber eigentlich im internationalen Kontakt kaum vorstellen, dass man
Das muss man machen, ne?
Das muss man machen, denke ich schon, ja. Ja.
Wie lange können die das denn eigentlich noch so weitertreiben? Weil zwei Tage ist ja schon Wahnsinn.
Also man muss für diese Frage der Terminfindung, können die jetzt einfach ewig weiter verhandeln, muss man auch mal auf die Vorgeschichte gucken. Es hatte vorher mal Gerüchte gegeben, dass dieser Koalitionsausschuss Anfang März stattfinden sollte. Dann gab es, als klar wurde, dass das nicht der Fall ist, Diskussionen darüber, ob es Unstimmigkeiten gibt. Und dann hieß es, nein, das ist einfach so schwer, mit diesem Personal einen gemeinsamen Termin zu finden, dass der nun einfach später liegt, dieser gemeinsame Termin.
Okay, das war aber rein organisatorisch bisher und mehr
nicht. Ja, das war eben rein organisatorisch. Nur das heißt natürlich auch, dass all das, was jetzt stattfindet, auch so nicht eingeplant war und dass die einen vollen Terminkalender haben. Das heißt, man kann das eigentlich nicht endlos verlängern. Hinzu kommt, dass es auch solche Späße gibt, wie zum Beispiel die Fraktionen. Ich habe eben extra bei den Grünen angerufen, ob die Fraktion wirklich tagt. Ja, sie tagt wirklich seit, wie das üblich ist, 15 Uhr. Und eigentlich hätte man natürlich am liebsten den Fraktionen auch schon ein Ergebnis vorgestellt, das diese dann bewerten können. Auch das hat nicht stattgefunden. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass sie das absichtlich, um sich interessant zu machen und zu zeigen, wie wichtig sie arbeiten, das jetzt in die Länge ziehen, sondern okay. Das muss wohl sein.
Ich habe ja trotzdem nach positiven Sachen gesucht, wie das so meine Art ist, und dachte bis gerade eben eigentlich noch, zumindest aus Koalitionssicht ist ja ein gutes Zeichen, es dringt nicht viel nach außen, man redet vertraulich miteinander. Jetzt ist aber doch die Bild-Zeitung hat es jetzt gemeldet, dass es wohl doch erhebliche Verstimmungen intern geben soll und vor allen Dingen sich da die Frontstellung aufmachen soll. Auf der einen Seite die Grünen, die mehr Klimaschutz wollen, und auf der anderen Seite die SPD vereint mit der FDP, und die Stimmung soll zunehmend gereizt werden. Ist das auch das, was du hörst?
Das ist zumindest plausibel. Das hatte sich ja als Stimmung schon angedeutet auf der Fraktionsklausur der Grünen, wo man sich beklagt hat, dass man sich eigentlich mehr, es hieß Führung durch den Kanzler erhoffen würde, eine bessere Vorbereitung, aber tatsächlich heißt es natürlich auch wenn das so nicht ausgesprochen war, mehr Unterstützung. Und insofern ist das nicht richtig überraschend. Das, was ja wohl von den Grünen hier als wesentliches Thema eingebracht wurde, als Anliegen in diese Verhandlungen, so hatte sich das zumindest im Vorfeld abgezeichnet. Das ist die Frage, das wurde eben auch auf der Fraktionsklausur angekündigt, das ist die Frage Klimaschutz und Verkehr. Das heißt, wir sind bei dieser Frage Sektorenziele und muss auch das Verkehrsministerium, das ebenso wie Bau diese Ziele regelmäßig reißt und eben auch beim letzten Mal wieder gerissen hat, geht das so? Oder muss man da irgendwie konkretere Vorgaben haben? Und das ist eben einer dieser verschiedenen, wirklich tiefgehenden, unterschiedlichen Herangehensweisen in dieser Koalition. Wie viele Vorgaben soll es geben? Wie sehr arbeitet man mit strikten Regeln, mit Verboten? Das wäre dann eher die Seite der Grünen, während die FDP eben einerseits da jetzt gerade bei Verkehr natürlich, weil das so ein FDP-Thema auch ist, aber insgesamt weniger strikte Vorgaben haben will und dann aber eben auch über dieses Stichwort Technologieoffenheit in vielen Fragen da eben lieber nicht mit Verboten arbeiten will, sondern eben sozusagen mit positiven Vorgaben und dann eben, es geht ja wirklich in ganz unterschiedlicher Weise hier um Klimaschutz. Das ist jetzt nicht mehr der Verbrenner, aber es ist die Heizungsfrage und die Frage sozialer Ausgleich dafür. Es ist die Verkehrspolitik eben, und da geht es eben für die FDP immer mehr um solche wirtschaftlichen Lenkungen wie CO2-Preis.
Ja.
Dass der Bürger dann eben sagen kann, das ist es mir wert oder das ist es nicht wert, aber eben eine eigene Entscheidung trifft, und bei den Grünen eben mehr um Ordnungsrecht.
Ja.
Und das sind offenbar so unterschiedliche Herangehensweisen, dass sie das nicht aufgelöst bekommen.
Okay, dann gucken wir mal auf genau die beiden Punkte. Zum einen die Heizungsfrage. Es geht eben darum, ob so, wie es der Gesetzentwurf von Robert Habeck, der durchgestochen wurde, vorsieht, wirklich ein mehr oder weniger scharfes Verbot gelten soll für neue Heizung ab 2024, wenn sie nicht zu 2/3 mit Erneuerbaren betrieben werden können, was zurzeit nur die Wärmepumpen leisten. Das wäre dann wieder diese rechtlichen Rahmenbedingungen, von denen du sprichst. Und dann auf der anderen Seite, die zweite Sache, wenn du den Verkehr ansprichst, geht es um den prioritären Ausbau von Infrastrukturen. Da wollen
ja nicht nur.
Ja. Mhm. Okay, ja. Nee, sag doch
direkt. Das ist noch ein dritter Punkt. Ja. Das geht insgesamt sonst eben um die Frage, wie die Sektorenziele zu erreichen sind im Verkehr. Das andere ist auch eine wichtige Frage. Da geht es um die Planungsbeschleunigung.
Ja.
Und da will die FDP eben auch Autobahnen mit in der Liste haben. Und bei diesen beiden Punkten, sowohl bei den Heizungen als auch bei der Planungsbeschleunigung, da gibt es Berichte, dass man da eigentlich schon relativ nah zusammengekommen wäre.
Ja.
Möglicherweise, das ist dann immer so das Geraune durch Zugeständnisse der Grünen, denen dann aber eben wichtig ist, dass im Verkehr was passiert.
Okay.
Und da kann man sich jetzt viel ausmalen, was das sein mag. Man kann sich auch Tempo 100 vorstellen. Das ist jetzt aber meine Fantasie.
Mhm.
Will nur sagen, da geht es eben tatsächlich dann auch für die FDP ans Eingemachte.
Okay. Wenn man sich bei den Grünen so umhört oder beziehungsweise wenn man das so wahrnimmt, was jetzt aus Reihen der Grünen kommt, du bist ja viel näher dran als ich, dann hat man den Eindruck, dort herrscht so ein bisschen Ernüchterung vor, dass man mehr zurückstecken muss als die anderen.
Und dass man immer schon zurückgesteckt habe, dass man immer schon sich kompromissbereit gezeigt habe und dass das nicht honoriert wird und dass man deswegen jetzt auch mal auf den Putz hauen muss. Das war so die Stimmung in Weimar bei der Fraktionsklausur.
Stimmt das denn?
Tatsächlich. Es hat tatsächlich natürlich für alle Parteien Kompromissnotwendigkeiten gegeben. Es war aber tatsächlich lange Zeit so, nach meinem Empfinden, dass eben vor allem die Grünen sehr Wert auf eine geschlossene Außendarstellung der Ampel gelegt haben. Und deswegen war dieser Ausbruch von Robert Habeck, finde ich, so beachtlich in den Tagesthemen vor einigen Tagen, als er ja von beschädigten Vertrauensverhältnissen gesprochen hat, was dann eben auch Vertrauen in die Regierung nehmen würde. Das ist ja schon ein ziemlich harter Vorwurf. Und das ist aber wohl etwas, wo man so in Weimar den Eindruck hatte, dass er das Mandat für solche harten Aussagen auch durchaus mittelbar sozusagen bekommen hat von der Fraktion.
Also durchaus parteipolitisch kalkuliert. Und bei der FDP sieht man sich da bestärkt in dem deutlich härteren Kurs, ist ja schon irgendwie auffällig. Es gab die letzte verlorene Wahl in Berlin und dann gab es die Aussagen unter anderem von Kubicki. Da kann sich der Robert gehackt legen. Und seitdem fährt die FDP erkennbar einen härteren Kurs, zumindest medial, und profitiert davon.
Ja, wie weit sie davon profitiert, das muss man sehen. Das ist auch in der FDP selbst zum Teil umstritten, ja. Ob man jetzt auch Gefahr läuft, als der Gegenpartei wahrgenommen zu werden. Und umso wichtiger ist es eben jetzt, irgendwelche eigenen Erfolge vorweisen zu können und eben den Markenkern nicht zu beschädigen. Und deswegen kann ich mir eben kaum vorstellen, dass da jetzt ein Tempolimit rauskommt. Es ist ja tatsächlich für die FDP auch eine schwierige Situation. Das war von Anfang an eine Koalition, bei der sie Angst haben musste, bei einer bestimmten Kernklientel von Anfang an in schwieriges Fahrwasser zu kommen, weil bei eben einem Teil ihrer Wählerschaft diese Koalition ohnehin ungeliebt ist. Und das schafft natürlich auf die FDP auch ganz besonderen Druck. Ja. Und jetzt muss man, weil wir über den Koalitionsvertrag vorher geredet haben, muss man natürlich auch sagen, dass dieser Koalitionsvertrag vor dem 24. Februar geschrieben worden ist. Das heißt, dass vieles, was man sich so vorgenommen hatte, so eigentlich nicht mehr funktionieren kann.
Weil das Geld nicht da ist?
Weil das Geld nicht da ist. Diese Koalition hat ja eigentlich ziemlich gut funktioniert und auch gut gearbeitet, muss man sagen, im Druck von außen, mit Zeitenwende und Energiesicherheit. Da ist ja wirklich viel passiert und es ist aber eben auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden. Und wenn die Parteien, den Druck von außen gibt es immer noch, aber wenn gleichzeitig die Parteien jetzt auch sich mehr wieder um das kümmern, wofür sie eigentlich gewählt worden sind, weil es da diese anderen Themen noch nicht gab. Und gerade die Grünen müssen das wirklich für ihre Kernklientel unbedingt tun. Da muss jetzt wirklich beim Klimaschutz was passieren. Und da tut man sich eben zum Teil jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen schwer. Und deswegen wird da zum Teil auch schon etwas suffisant von jetzt Koalitionsverhandlungen 2.0 gemurmelt. Das heißt, das geht eben hier tatsächlich ans Angemachte.
Okay, lass uns noch eine Frage zum Kanzler abhandeln. Es herrscht so ein bisschen der Eindruck vor, der lässt im Prinzip alles laufen. Und im Zweifel, wenn nicht, haben wir auch gerade schon am Anfang kurz drüber gesprochen, stellt er sich eher an die Seite der FDP. Wird ihm das gerecht?
Den Vorwurf gibt es von grüner Seite hinter vorgehaltener Hand schon länger. Es scheint in diesen Klimaschutzfragen eher so zu sein. Also es ist zum Beispiel, was diese Heizungsfrage betrifft, ja so, dass von Anfang an ein sozialer Ausgleich gewollt war, dass aber jetzt in Interviews FDP-Politiker, Herr Mirsch zum Beispiel, dann sagen, das können wir so nicht akzeptieren, denn der SPD ist ein sozialer Ausgleich besonders wichtig. Also das heißt, dass da schon Frontstellungen aufgebaut werden, wo die meines Erachtens nicht nötig wären. Es gibt auch Vorwürfe in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlicher Werf von FDP und Grünen, dass es auch sein könnte, dass Olaf Scholz die Streitereien laufen lässt, um dann umso mehr als Schlichter dastehen zu können oder wenn die anderen sich aneinander abgearbeitet haben, umso mehr als die vernünftige Mitte sozusagen, der Erwachsene, dastehen zu können. Es gibt auch immer wieder die Spekulation, dass sich Olaf Scholz schon deswegen besonders um die FDP kümmert, weil die eben besonders unter Druck steht durch die schwierigen Wahlergebnisse und diese für sie schwierige Konstellation. Und man ja auch noch in Erinnerung hat, dass einmal bei Jamaika-Verhandlungen Christian Lindner schließlich gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Aber wie viel da dran ist, weiß ich nicht, weil eigentlich klar ist, die FDP kann das nicht hinschmeißen und die Grünen im Übrigen können das auch nicht hinschmeißen.
Okay, dann um es noch ein letztes Mal versuchen, positiv zu drehen. Du hast gerade Koalitionsverhandlungen 2.0 gesagt, neue Koalitionsverhandlungen nach der Zeitenwende, deswegen dauert das so lange. Könnte es am Ende sein, ja, sie verhandeln lange, länger als jemals eine GroKo für einen Koalitionsausschuss gebraucht hat. Aber am Ende kommt eben auch die Quadratur des Kreises raus. Oder ist das unrealistisch?
Ich wäre da jetzt mal ganz offen. Ja. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht, wie eine solche Lösung aussehen könnte. Aber wenn ich das wüsste, säße ich auch wahrscheinlich nicht hier.
Dann wärst du die Kanzlerin.
Also mir ist es tatsächlich etwas unklar, aber diese Koalition hat sich nun mal zusammengefunden und ihnen waren diese Schwierigkeiten von Anfang an klar. Das war immer klar, dass man irgendwann an diesen Punkt kommen würde, wo es eben geht um Technologieoffenheit gegen Ordnungsrecht im Prinzip. Und insofern müssen die das jetzt klären und ich hätte eigentlich schon noch die Hoffnung, dass sie das tun.
Na dann warten wir noch 2,5 Tage. Aber dann drängt der Terminkalender wirklich von den Ministern. Danke dir, Kudula. Wir hören uns dann einfach wieder.
So machen wir es.
Bis dann.
Bis dann.
Also auch die goldenen Brücken, die von oberster Seite des Staates gebaut werden, nimmt diese Regierung nicht an. Das zeigt nochmal, wie entschlossen die sind, das Ganze durchzuziehen.
Das war unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hier im Podcast bei uns am Donnerstag über die geplante Justizreform der rechtsreligiösen bzw. in Teilen rechtsradikalen Regierung von Benjamin Netanyahu. Doch Entschlossenheit hin oder her, über das Wochenende ist der Druck auf Netanyahu noch einmal angestiegen. Zuerst hatte sich sein eigener Verteidigungsminister für eine Verschiebung ausgesprochen, woraufhin er von Netanyahu entlassen wurde, worauf die Kritik wiederum noch einmal angewachsen ist. Die Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen, sodass gestern Netanyahu doch eine Verschiebung verkünden musste. Hören wir noch mal rein.
Wenn die Möglichkeit besteht, einen Bürgerkrieg durch einen Dialog zu verhindern, nehme ich als Premierminister die Auszeit für einen Dialog. Wir bestehen auf der Notwendigkeit, Korrekturen am Rechtssystem vorzunehmen und werden die Gelegenheit geben, diese in einem breiten Einvernehmen zu erreichen. Und aus dieser nationalen Verantwortung heraus habe ich entschieden, die zweite und dritte Lesung des Gesetzespaketes in dieser Sitzungsperiode auszusetzen.
Also der große und vor allem breite Aufstand der Zivilbevölkerung hat fürs Erste doch gewirkt. Netanyahu wird die Justizreform nicht diese Woche wie geplant durch die Knesset bringen. Heißt, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv muss noch mal ran für uns. Hallo Jan-Christoph.
Hallo.
Ist das schon ein Einknicken von Benjamin Netanyahu? Würdest du so weit gehen?
Also ich glaube fast, wenn ich meine alte Aussage anhöre vom Donnerstag, die sind wild entschlossen, dass das immer noch gilt. Das Einzige, was Netanyahu jetzt getan hat, er hat sich Zeit gekauft und er hat sich vielleicht hoffentlich ein bisschen Ruhe verkauft, hoffentlich aus seiner Sicht zumindest. Es ist so, dass er jetzt gesagt hat, wir ziehen das jetzt nicht vor der parlamentarischen Pause durch, die jetzt nächste Woche beginnt und dann bis Ende April dauert, sondern machen es danach. Und wenn man seine Koalitionspartner so hört, dann gilt es weiterhin, dass die wild entschlossen sind. Allen voran zum Beispiel, ich zitiere mal den Justizminister Herrn Levin, der hat gesagt, wir müssen smart sein. Wir bringen das halt eben zu einem späteren Zeitpunkt durch. Das ist der Plan offenbar.
Könnte diese Taktik, dieses Spiel auf Zeit, könnte das klappen, dass die Zivilgesellschaft sich jetzt tatsächlich beruhigt, das auch so ein bisschen vergisst, was da passiert und dass dann die Proteste nachlassen?
Ja, natürlich ist der Anlass jetzt geringer. Die Proteste sind jetzt nochmal heftig geworden in den letzten Tagen, weil eben diese heiße Woche bevorstand, weil die letzten Entscheidungen vor der Parlamentspause in der Knesset getroffen werden sollten und das alles da durchgeprügelt werden sollte. Deswegen war für diese Woche Protest jeden Tag auf der Straße angekündigt. Auf der anderen Seite gab es auch schon gleich nach der Erklärung von Netanyahu Reaktionen. Da haben die Führungen der Proteste gesagt, wir gehen natürlich weiter auf die Straße. Auch für diesen Samstag sind wieder Großdemonstrationen angekündigt. Solange das Gesetzespaket nicht vom Tisch ist, sondern nur aufgeschoben, zeitlich eben nach hinten gelegt. So lange wollen die weiter protestieren. Ob das jetzt weiterhin so groß bleibt wie in den letzten Tagen und Wochen, wo es wirklich ja dramatisch und immer größer wurde, das weiß ich noch nicht, aber das kann natürlich schnell wieder sehr groß werden, wenn die Reform dann weiterverfolgen.
Was würde denn passieren für Netanyahu, wenn er sagt, okay, liebe Zivilgesellschaft, liebe Protestierenden, ich habe euch gehört, ich sehe auch, dass das nicht nur linke Spinner in seinen Augen sind oder Linksliberale, also der politische Gegner, sondern dass der Protest wirklich aus der Mitte kommt, beziehungsweise auch sogar in Teilen ja sogar aus seiner eigenen Partei. Also wir machen es nicht, wir denken nochmal neu nach und suchen tatsächlich einen Kompromiss. Ist das denkbar?
Ich glaube nicht. Also gestern hat er zwar auf der einen Seite so eine Rhetorik verwendet und hat gesagt, ich strecke die Hand aus zum Dialog, ich rede auch mit der Opposition und wir wollen jetzt sehen, dass wir alle zusammenbleiben und auch bei dieser Reform, die wir wollen und die wir brauchen, auch zusammenbleiben. Das ist einerseits die Rhetorik, auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, dass es eine radikale Minderheit gibt, die bereit ist, den Staat in Stücke zu reißen. Das ist ein Zitat. Also so bezeichnet er die Demonstrierenden, die hier auf den Straßen waren. Und das zeigt schon, was für ein Bild er hat. Das ist das eine Problem, was er hat. Auf der anderen Seite kann er gar nicht, wenn man sich die Koalitionspartner ansieht, kann er gar nicht auf die Demonstrierenden zugehen und Abstriche von der Reform machen. Denn die wollen, dass das durchgezogen wird. Ansonsten riskiert Netanyahu tatsächlich den Bruch der Koalition. Deswegen hat es übrigens gestern auch so lange gedauert, bis er sich erklärt hat und gesagt hat, ich nehme das Tempo raus. Den ganzen Tag haben wir darauf gewartet, dass das stattfindet. Und dann hat es bis zum Abend gedauert, eben weil unter anderem Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, damit gedroht hat, die Koalition zu verlassen. Das war wirklich eine Gefahr.
Okay, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er ja so die Teile der Justizreform, die für ihn wichtig sind, nämlich die ihn selbst vor Prozessen schützen sollen, beziehungsweise davon, dass er gerichtlich abgesetzt werden kann, die hat er ja schon durchbekommen. Also jetzt ist er im Prinzip tatsächlich wirklich nur noch Geisel seiner rechten, rechtsreligiösen, rechtsradikalen Partner?
Ja, also ein Teil dieser erweiterte Immunität, die ist durch, zumindest bezogen auf den Regierungschef. Da gibt es noch ein weiteres Gesetz, was sich auf die Minister bezieht. Es gibt noch ein drittes Gesetz, was in dem Zusammenhang auf ihn zugeschnitten ist. Da soll es legal sein, Spendengelder in großer Summe anzunehmen, wenn sie verwendet werden für entweder gesundheitliche Fragen oder Prozesshilfe. Hintergrund ist, Netanyahu hat über $200,000 angenommen als Spende und steht deswegen vor Gericht wegen möglicher Bestechung. Das ist ein Prozess, der läuft. Und wenn dieses Gesetz sozusagen in Kraft tritt, dann wäre diese Verurteilung auch obsolet, die ihm drohen könnte. Es gibt da verschiedene Dinge, mit denen er sich absichern will und noch nicht alles davon ist durch.
Okay, also das heißt, er hat auch immer noch ein eigenes Interesse. Es ist jetzt nicht nur so, dass er im Prinzip das machen muss, um die Koalition beisammen zu halten.
Genau, er hat einen tiefen Hass auf die Justiz, die ihn auch persönlich angeht, die ihn immer wieder in die Schranken weist, die zum Beispiel jetzt auch sagt, in Form der Generalstaatsanwältin, Netanyahu, du darfst hier gar nicht mitreden bei der Justizreform, weil du befangen bist, weil du selber vor Gericht stehst, weil du selber ein eigenes Interesse hast. Das alles stört ihn wahnsinnig und deswegen möchte er diese Reform auch. Er ist da auf der einen Seite persönlich betroffen, auf der anderen Seite schon auch ein Ideologe und da hat er viel gemein mit seinen extremen Koalitionspartnern, denen das schon lange ein Dorn im Auge ist, denen die Justiz viel zu liberal ist, die ganz anders durchregieren möchten und die ihm deswegen die Justiz ziemlich in die Schranken weisen möchten.
So, jetzt stellt sich aber eben auch mehr und mehr heraus, dass die Kritik ja nicht, wie Netanyahu sagt, eine reine Kritik der extremistischen Linken ist, sondern dass die Kritik wirklich auch aus der eigenen Partei kommt. Der Verteidigungsminister Yoav Gallant, ich habe drüber gesprochen in der Anmoderation, der wollte diese Reform auch erstmal aussetzen und wurde dann von Netanyahu gefeuert. Droht ihm dann nicht möglicherweise der Entzug der Unterstützung auch aus seinem eigenen Likud-Block oder halten die Netanyahu auf Gedeih und Verderb die Treue?
Ich glaube, das war der Kern des Problems, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Ich nehme jetzt das Tempo erstmal raus und verschiebe das Ganze, weil er sich nicht mehr sicher sein konnte, ob er tatsächlich eine eigene Mehrheit hat. Eigentlich ist die Situation ja komfortabel. 120 Sitze gibt es in der Knesset, dem israelischen Parlament. 64 Stimmen hat seine Koalition und der Likud ist eben davon die Hälfte. Aber es gab eben viele Stimmen, die gesagt haben, also wenn wir das jetzt nicht weiter verfolgen, dann wäre ich dafür. Die waren noch sehr vorsichtig, aber er konnte sich nicht mehr sicher sein. Und der Druck war eben enorm und auch deshalb war er sich nicht klar, ob er jetzt wirklich alle beisammen hat. Auch deshalb ist er eingeknickt und er wird jetzt versuchen, die Reihen zu schließen. Er wird jetzt die Zeit nutzen, um viele Gespräche zu führen. Und Beobachter gehen davon aus, dass dann das Ganze einfach nochmal vorgebracht wird und dann eben unter anderen Voraussetzungen mit einer geeinteren Koalition und mit einer hoffentlich sich beruhigt habenden Öffentlichkeit und weniger Protesten. Aber das ist alles andere als sicher, ob das so kommt.
Ja, wollte ich dich gerade fragen, hältst du das für einen realistischen Ausweg wirklich? Weil an dem Grundproblem ändert sich ja gar nichts.
Das war schon ganz interessant zu sehen. Ich war am Abend, als Gallant entlassen wurde, auf der Straße. Da sind ganz schnell Tausende, Zehntausende zusammengekommen. Und ich habe mit vielen Leuten geredet und die haben alle ausgedrückt, wir machen uns wirklich Sorgen. Das sind nicht Leute, die jetzt irgendwie Parolen schreien, sondern es sind Menschen, denen liegt wirklich Israel als Demokratie am Herzen. Und die sagen, wenn diese Reform so durchgeht, dann sind wir kein liberaler, demokratischer Rechtsstaat mehr. Und deswegen müssen wir hier auf die Straße. Das ist ein ganz breites Empfinden. Und diese Bewegung ist groß geworden. Man spricht jetzt von 500.000 bis 600.000, die jetzt am letzten Wochenende auf der Straße waren, die gestern auch wieder auf der Straße waren. Das ist bei einer Bevölkerung von 9,2 Millionen eine Menge. Das sind richtig viele Leute. Wahr ist natürlich, es gibt eine Regierungsmehrheit. Die hat Netanyahu immer noch, auch wenn die Umfragen jetzt deutlich schlechter für ihn stehen. Aber der ganz große Teil der Israelis, der israelischen Bevölkerung, die wollen diese Reform in der Form nicht. Und das richtet sich massiv gegen ihn.
Aber es könnte ja dann durchaus sein, dass das Parlament dann selbst irgendwann, selbst wenn Netanyahu nicht auf die Bevölkerung hört, dass das Parlament selbst hört und dass Netanyahu dann möglicherweise abgesetzt werden würde. Oder ist das eine unrealistische Perspektive, / Hoffnung, aus der Ferne?
Na, dazu müsste einer der Koalitionspartner die Koalition verlassen. Die Drohung gibt's immer wieder. Aber ich glaube, die hält noch viel zusammen. Die haben noch viel miteinander vor. Die sehen auch eine historische Chance. Es gab noch nie so eine rechte Regierung in Israel. Und die haben zum Beispiel vor, den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten massiv hochzufahren. Da gibt es schon entsprechende Beschlüsse. Die wollen auch religiöse Vorschriften mehr im Alltag verankern. Die wollen den Staat verändern und sie sehen jetzt eine historische Chance, das zu tun. Auch diese Justizreform ist kein neues Projekt. Das gibt es schon seit 10 Jahren. Das haben die schon länger vor. Und jetzt sehen sie eben die Möglichkeit, das durchziehen zu können. Und das hält diese Koalition noch zusammen. Ich glaube, so schnell wird sie nicht auseinanderbrechen. Aber man weiß hier natürlich nie.
Okay. Das ist ja eine massive Frontstellung, hier die Mehrheit der Bevölkerung, dort die Regierungsmehrheit. Siehst du da überhaupt irgendeinen Ausweg?
Also den hat ja zum Beispiel der Staatspräsident aufgezeigt, Yitzhak Herzog. Der hat gesagt, legen wir das mal beiseite, lass uns mal überlegen, ob es einen Kompromiss geben kann. Er hat auch sich beraten mit Fachleuten, er hat sich auch mit den Fraktionen im Parlament beraten und hat dann Punkte skizziert, in welche Richtung diese Reform gehen könnte. Und dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch, den hat Netanyahu dann sehr schnell abgetan, hat gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, das entspricht nicht dem, was wir uns vorstellen. Aber jetzt könnte natürlich Herzog wieder eine Rolle bekommen, wenn es wahr ist, was Netanyahu sagt, ich will hier mit allen reden und will versuchen, das, was wir an Veränderungen vorhaben, auf eine breitere Basis zu stellen. Dann könnte dieser Vorschlag vielleicht wieder ins Spiel kommen. Gestern Abend hat Herzog schon mit Netanyahu telefoniert, aber auch mit dem Oppositionsführer, mit Yair Lapid. Also der wird jetzt eine Rolle bekommen und der könnte möglicherweise vermitteln. Aber bisher hat Netanyahu diese Vermittlung überhaupt nicht angenommen. Er spricht lobende Worte über den Staatspräsidenten, das ist eine wichtige Figur. Aber was er vorschlägt, ist für ihn völlig bedeutungslos. Also bisher sieht es nicht danach aus. Und wenn man dann die Töne von seinen Koalitionspartnern hört, dann sieht es schon mal gar nicht danach aus, dass die irgendwie auf den zugehen wollen. Mal sehen.
Jetzt sind wir direkt wieder am Anfang des Gesprächs, der erste O-Ton, den ich gerade eben eingespielt habe, das war im Prinzip schon deine Antwort am Donnerstag. Mal sehen, wo wir dann möglicherweise in einem Monat sind. Und dann sprechen wir wahrscheinlich wieder mit dir über den nächsten Akt im israelischen Drama. Danke dir, Jan-Christoph.
Das machen wir. Tschüss.
Ciao. Und das war der Tag für heute. Danke, dass Sie zugehört haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Stefan Heinlein. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anregung haben, können Sie uns gerne schreiben, am besten eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.